Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig, schönen guten Abend. Die Welt gleicht ja oft einem Ort mit viel Angebot und wenig Nachfrage. So gibt es in einigen Erdteilen mehr Essen, als wir verspeisen können. Das ist ein Umstand, mit dem sich der US-amerikanische Künstler Wayne Thiebaud auseinandersetzt. Wir stellen ihn und unter anderem seine Torten vor. Torten zuhauf bietet ja auch ein Leichenschmaus. Darauf wirft Gerhard Poll zusammen mit den Well-Brüdern einen satirischen Blick. Einen eher kritischen Blick werfen ForscherInnen auf die Provenienzforschung, die vor allem kleine Museen vor große Herausforderungen stellt. Und einen sehr wohlwollenden Blick werfen wir auf das gerade zu Ende gegangene Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken, von dem zumindest die diesjährige Ehrenpreisträgerin, die Schauspielerin Sandra Hüller, ganz begeistert war.
Leute, passt mal auf. Das, was ich heute Abend hier gesehen habe, ist so unglaublich. Also ich habe das so oft gehört, dass es gar nicht darum geht, in Konkurrenz zueinander zu treten. Und wenn ich euch hier sehe, wie ihr hier sitzt und wie ihr euch füreinander freut, dann rührt mich das dermaßen.
Sagt Sandra Hüller, die Schauspielerin, gestern Abend auf dem Max-Ophüls-Filmfestival. Das war die 44. Ausgabe, eine Ausgabe unter rein weiblicher Leitung und eine, die in Präsenz stattfand. Doch bei aller Euphorie über das Zusammensein erinnerte die iranische Schauspielerin Pegah Feridouni schon zum Start des Festivals daran, dass man sich bei der Freude über das Treffen nicht die Krisen der Welt und auch nicht die mutigen Kämpferinnen im Iran vergessen sollte. Unser Kollege Patrick Wilinski, der war für uns in Saarbrücken vor Ort. Herr Wilinski, war der Ton am Anfang durch Frau Feridouni schon gesetzt? War es ein politisches Festival?
Ja, politisch auch, weil man diesen Ton vielleicht bezeichnen könnte als ein Zeichen eines neuen Selbstbewusstseins dieser jungen Nachwuchsfilmbranche, um die es ja zentral bei diesem Festival da geht. Iran war das eine, das war quasi die Weltpolitik, die reingeschaut hat in dieses Festival. Es gab aber auch ganz zu Beginn Appelle an die Branche selbst. Da ging es um die Finanzierung des jungen Films, dass man die anders gestalten muss. Und am Ende, gerade gehört, direkt nach der Rede von Sandra Hüller, ging es auch nochmal um den Fall Florian Teichtmeister, da, wo man nochmal darauf hingewiesen hat, dass wenn man sexualisierte Gewalt am Set irgendwie mitbekommt, dass es Anlaufstellen gibt. Also um das zusammenzufassen, waren das die letzten Tage ein Blick in eine Welt der Nachwuchsfilmer, die sich unglaublich selbstbewusst gezeigt haben, sich keine Illusionen machen über die Abhängigkeitsstrukturen, in denen sie sich da bewegen in dieser Branche und die diesen Strukturen jetzt zumindest anfangen wollen, die Stirn zu bieten.
Pegah Feridouni, die Schauspielerin, spielt ja auch eine Rolle im Gewinnerfilm Alaska. Da geht es jetzt aber vor allem um deutsche Geschichte, oder? Und ist das ein würdiger Gewinner gewesen in Ihren Augen?
Ja, es ist definitiv ein würdiger Gewinner. Es ist eine sehr spannende, multiperspektivische Geschichte, die sich um die mecklenburgische Seenplatte vor uns entfaltet. Zunächst sehen wir eine Frau, Kerstin, in einem sehr alten DDR-Kajak ganz alleine paddeln. Wir wissen gar nicht, ist sie unterwegs, will sie jemanden treffen? Und so peu à peu wird klar, diese Frau ist auf der Flucht. Zunächst von ihrem Bruder, da geht es um ein Erbe einer Familie, die nicht mehr zusammen ist. Und durch diese kleinen Perspektivveränderungen, weil wir auch immer wieder gucken, was der Bruder sagt, oder was Kerstin wieder auf dem See erlebt, merken wir, dass es hier auch um eine Geschichte einer ostdeutschen Identität ist. Diese ganzen Biografien, die nach 1990 so zersplittert durch die Welt und durch die Republik sich verbreitet haben, bekommen hier durch den Regisseur Max Gleschinski, dessen zweiter Film das ist, so ein wunderbares, fast schon literarisches Umfeld. Und dann wird einem äußerst bewusst, dass diese Biografien auch ganz häufig sehr alleine waren. Und dieser Blick auf ostdeutsche Biografien hat viele Filme hier beschäftigt. Und das ist schon interessant zu sehen. Und ich glaube, wir stehen vor einer kleinen Welle von Filmen, die sehr genau hingucken wollen, was ist ostdeutsche Identität 30, 40, 50 Jahre nach dem Mauerfall.
Viele der Regisseure, Regisseurinnen dürften aber ja noch sehr jung gewesen sein, als die DDR, also als die Wiedervereinigung stattfand. Was ist das denn jetzt für ein Blick auf diese deutsch-deutsche Geschichte?
Ja, das sind alles Wendekinder, so sprechen sie auch von sich selber. Und ich habe in ihren Augen, in Gesprächen auch gesehen, die wollen das erzählen, weil sie auch Vorwürfe an ihre Eltern haben. Diese Eltern haben wohl häufig diesen Kindern ihre DDR-Vergangenheit gar nicht mitgegeben. Und wir lernen hier so 30-jährige, 34-jährige, 35-jährige Künstler kennen, die sich fragen, wer bin ich eigentlich? Und diese DDR, dieses Land, das es nicht mehr gibt, welchen Einfluss hat das denn auf mich? Ich habe die ja nie kennengelernt, die Menschen in der DDR. Und eigentlich ist das ja für Menschen, die Fiktion entwerfen, schaffen, Geschichtenerzähler sind, ein phänomenaler Ausgangspunkt für eine Erkundung über Länder, die es nicht mehr gibt, über Identitäten, die es mal gab. Welche Wechselwirkung hat das auf unseren Alltag heute? Das sind auch sehr politische Themen, die uns letztendlich auch in ganz normalen Debatten tagtäglich beschäftigen. Und ich bin sehr froh, dass es hier von sich aus in der deutschen Filmszene so eine Bewegung gibt, die sagt, das wollen wir mit Geschichten auch bearbeiten.
Ist das Thema deutsch-deutsche Geschichte denn auch zentral in dem anderen Gewinner des Abends, also der Film, der den Regiepreis gewonnen hat, Letzter Abend, so der Titel, ist das auch zentral, Ost-West?
Nein, das würde ich, ja, ein bisschen schon und ein bisschen nicht. Also das ist ja wirklich ein wunderbarer Film, weil er, das können wir sagen, nur 4.000 Euro gekostet hat und ich wusste nicht, verrückt, dass sowas überhaupt entstehen kann, ein Spielfilm für 4.000 Euro in Deutschland. Der Regisseur blickt eher auf seine eigene Generation, auf die sogenannten Millennials. Ja, es ist eine Geschichte über ein Paar, das von Hannover nach Berlin ziehen möchte. Da ist so ein bisschen Tschechow drin versteckt. Nach Berlin, ja, nach Moskau. Weg bloß aus Hannover. Und an diesem letzten Abend kommen Freunde zum Essen, aber auch ungebetene Gäste kommen vorbei. Und so ganz langsam, wie in so einem sehr brillanten Theaterstück, explodieren die Narzissmen, die Einsamkeiten, die Lebenslügen dieser Millennials. Und es bleibt nicht viel übrig von Leben, von Entwürfen, von Träumen. Es ist ein sehr trauriger Film, obwohl er sehr lustig gedreht ist. Er überzeugt aber vor allem durch so eine taktile Kamera, die mich eher an ein Kino eines Mike Lee erinnert oder eines John Cassavetes. Das kenne ich aus dem deutschen Film gar nicht, dass man sich an solchen Vorbildern misst und das auch wirklich so wunderbar umsetzen kann. Letzter Abend von Lukas Nattrath, das ist wirklich eine große Entdeckung gewesen.
Und das Ganze für 4.000 Euro. Und Sie sprechen es gerade an, offensichtlich ja auch eine mutige Kameraführung. Das heißt, es waren nicht nur gute, interessante Stoffe da, sondern sie sind auch spannend umgesetzt.
Ja, ich würde sagen, im Spielfilmwettbewerb dominierte noch so ein bisschen der psychologische Realismus, der Figurenführung, Nachvollziehbarkeit, klare Figurensetzung. Aber wenn man dann in die Wettbewerbe mittellanger Film oder Kurzfilm gesehen hat, wurde man plötzlich konfrontiert mit einer TikTok-Ästhetik, mit Hochformat, was ja im Kino immer seltsam aussieht, weil die Leinwand ja eher in die andere Richtung geht. Also man sieht, dass hier auch Generationen mit anderer Clip-Ästhetik, mit wirklich wunderbaren kleinen Ideen spielen können und diese Leinwand komplett anders als Spielfeld begreifen. Also das war wirklich zu spüren, dass es da einen Spieltrieb gibt bei der Inszenierung, bei den Ästhetiken dieser Filme. Ich glaube, wenn das dann aus den kurzen Filmen in die langen Filme irgendwann vielleicht rüberschwappt, dann explodieren die Leinwände vielleicht noch mehr.
Also das heißt, um mal so ein bisschen in diesem Bild zu bleiben, das war ein guter Jahrgang dieses Jahr in Saarbrücken. Also immerhin hat ja das Max-Ophüls-Festival schon Leute wie Christian Petzold hervorgebracht. Haben Sie den nächsten Christian Petzold, die nächste Sandra Nettelbeck da am Start gesehen?
Also Lukas Nattrath habe ich ja schon erwähnt, den sollten wir uns wirklich merken. Das wird ein Regisseur sein, wenn er denn die Möglichkeit bekommt, weiterzuarbeiten, der uns noch viel zu erzählen hat. Und das ist es ja, es sind ja alles Angebote, diese Filme, für uns. Das sind ja keine Filme für sich, ja. Wir sollen ja damit umgehen, wir sollen uns darin wiederfinden oder auch Widerspruch geben. Und jenseits der Filme, weil Sie nach dem Jahrgang fragen und nach dem Festival, es war schon ein Branchentreffen, das von Krise irgendwie gekennzeichnet war. Ich hatte das Gefühl, dass viele wissen, es muss sich etwas ändern. Wir können nicht mehr einfach Filme produzieren wie damals. Filmfestivals sind auch nicht mehr die Orte, die nur Filme zeigen. Es müssen mehr Laboratorien werden, die auch die Vermarktung nochmal anders in den Blick bekommen. Die Frage stellen, wie kommen diese Filme denn letztendlich zum Publikum? Und da ist viel Aufbruchstimmung, aber man will natürlich auch, dass die Politik das finanziell unterstützt. Man erwartet da sicherlich auch Schützenhilfe. Von der war allerdings in Saarbrücken noch wenig zu hören.
Aber sonst war eine Menge Gutes dabei, sagt unser Filmkritiker Patrick Wilinski über das gerade zu Ende gegangene Max Ophüls Filmfestival. Vielen Dank. Max Ophüls, der bekannte Regisseur, der stand ja lange vor seiner Zeit hinter der Kamera, zunächst selbst auch auf der Bühne, arbeitete als Schauspieler unter anderem am Wiener Burgtheater. Dahin verschlägt es den gelegentlich auch als Filmemacher arbeitenden Gerhard Polt wohl eher nicht. Der bleibt ja lieber daheim in München. Und genau dort war er gestern Abend mit seinem neuen Stück zu sehen, Erschene Leich. Das bedeutet nicht eine hübsche Leiche, sondern das heißt so viel wie eine gelungene Beerdigung. Polt hat zusammen mit seinen jahrzehntelangen Gefährten, den Wellbrüdern, das Thema Tod und Alter auf die Bühne gebracht. Anlass unter anderem ein skandalöser Zustand in einer Seniorenresidenz in Schliersee. Ob der Leichenschmaus ein gelungener Theaterabend war, Sven Rickles war für uns vor Ort und weiß, die Akteure haben das Publikum keinesfalls geschont.
Entschuldigen Sie, dass ich so stinke, aber wir haben jetzt vor einer Woche diese 3 Pünderwindeln angelegt bekommen, ja? Weil ein öfteres Wechseln wegen Personalmangelsgründen nicht mehr möglich ist.
Es sind schon drastische Details, mit denen Gerhard Polt und sein Ensemble ihr Publikum in Arschene-Leich konfrontieren. Da wird von hygienischen Unzumutbarkeiten erzählt, von Würmern in offenen Wunden verhungernder und von überfahrenen Umherirrenden. Doch tatsächlich geht alles auf Tatsachen im Fall des Schlierseer Skandalpflegeheims zurück.
Es klopft der Sinsenmann bei jedem anders an, drum weißt du nicht, wann das Mann, wie und wo und wann.
Es ist eine Art musikalisch-kabarettistische Nummernrevue mit theatralem Handlungsfaden und hammerharten Pointen, die sich Gerhard Polt und die Wellbrüder zusammen mit dem Schweizer Regisseur Rüdi Häusermann erdacht haben. Da ist der Bestattungsunternehmer Pius Brenner gestorben, der als Nekroökonom, wie es so schön heißt, sein florierendes Geschäft mit dem Tod betrieben hat. Und das nicht nur mit seiner Pietas Ruhe GmbH und Co. KG, sondern auch als Altenheimunternehmer. Warum auch nicht? Schließlich liefert das eine Kunden für das andere. Jetzt aber probt der Laienchor für die eigene Beerdigung. Die Ex-Frau trauert ihrem Imperium nach und die junge, alleinerbende Witwe schießt Selfies am offenen Grab.
Und wann ihr mal gestorben sollt sein? Und wann ihr mal gestorben sollt sein, aufgrabt's mir im Keller drunter.
So soll sie eigentlich sein, die titelgebende Schene Leich, die keineswegs einen schön dekorierten Toten meint, sondern die Totenfeier. Feucht, frech und auch fröhlich soll es sein, dieses Fest für den Gestorbenen, das zugleich das Leben der Feiernden zelebrieren soll mit Musik und Essen und natürlich auch den starken Getränken. Dass es dieses Ritual immer seltener gibt, in dem die Gemeinschaft den Abschied feiert und sich zugleich des Weiterlebens versichert, auch davon erzählt Arschene Leich nun in den Münchner Kammerspielen.
Beim Wirt in dem Fass, den Remokos kennt das.
Und durch all das und die bemalte Kulissenwelt stiefelt der inzwischen 80-jährige Gerhard Polt auf seine so scharfsinnig verschmitzt melancholisch pointierte und damit unnachahmliche Weise. Dabei schlüpft er kurzfristig immer mal wieder in verschiedene Rollen, ohne sich dabei selbst zu vergessen, ist mal Geistlicher, mal Geschäftsführer, mal Chorteilnehmer, mal Jurist, um dann wieder zwischendurch als Gerhard Polt im direkten Kontakt mit dem Publikum den Zeitgeist zu kommentieren.
Was wollen Sie da haben? Ne? A Work-Life-Balance wollen Sie haben. Ein SUV wollen Sie haben. Aber das klappt nicht, da wollen Sie einen Parkplatz noch dazu. Es ist einfach, ne? Ein iPhone wollen Sie haben. Alles haben. Okay? Aber sterben, das wollen Sie nicht. Aber da werden Sie noch spitzen.
Dass sich der durch die Regie von Rüdi Häusermann genau getaktete Abend bei aller Ernsthaftigkeit seine verschmitzte Poesie erhält, ist natürlich auch und gerade der bayerischen Anarchie der 3 Wellbrüder zu verdanken. Die schöpfen dabei nicht nur aus dem riesigen Repertoire ihrer Instrumente, sondern zugleich auch aus der frechen Kreativität, mit der sie mit musikalischem Erbe umgehen und mal eben zwischen Medleys, Gstanzeln und Rap hin und her wechseln. Und so wird auch diese Schene Leich als etwas ganz Besonderes in die Annalen der Münchner Kammerspiele eingehen.
Ah, Wochenend und Sonnenschein und einen Platz im Altersheim. Weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein. Wochenend im Altersheim. Wöchentlich Hygienecheck, Schleimblätten, Käse und fertig schmeckt. Weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein. Wochenend im Altersheim.
Die Wellbrüder und Gerhard Polt im Stück Schöne Leiche an den Münchner Kammerspielen. Sven Rickleffs berichtete von der Premiere. Untertitel für Nichtbayern gibt es übrigens nicht, aber macht nichts. Der Februar ist schon komplett ausverkauft. Ab März, da kann man sein Glück wieder versuchen. Glück ist auch manchmal im Spiel, wenn Raubkunst entdeckt wird. Denn vieles, was in deutschen Museen hängt, in den Depots schlummert, ist noch nicht erforscht. Die Provenienz zahlreicher Arbeiten nicht bekannt. Zwar wächst das Interesse daran, die Herkunft von Kulturgütern zu ergründen, unrechtmäßigen Besitz auch wieder zurückzugeben, doch manchmal ist dies leichter gesagt als getan. Denn die Provenienzforschung ist gerade für kleine und mittlere Museen nicht immer einfach. Eine Tagung in Leipzig mit dem Titel Verlust und Zugewinn, Objektgeschichte erforschen und Unrechtkontexte aufdecken, will Abhilfe schaffen. Einer der Teilnehmer ist Gilbert Lupfer vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Und ihn habe ich zunächst gefragt, Herr Lupfer, was ist das zentrale Thema? Geht es um Personal und Geld?
Ich würde sagen, es geht natürlich, wie sehr oft, schon zunächst um finanzielle Mittel, mit denen man Provenienzforscherinnen bezahlen kann. Das ist erstmal die Grundlage und kleine und kleinere Museen können sich das einfach nicht aus ihrem Etat leisten. Und dann geht es darum, Leute zu finden, die das Know-how haben, Provenienzforschung zu betreiben. Wenn Sie sich ein kleines Museum vorstellen, da ist vielleicht die Direktorin in Personalunion auch Hausmeisterin und macht den Einlass und sonst noch was. Die hat gar nicht die Zeit und die Möglichkeiten, auch noch in ihrem Bestand Provenienzforschung zu machen. Da braucht man Fachleute, die es gibt, und die müssen finanziert werden.
Das heißt, im Grunde genommen ist es im Moment fast eher Glückssache, wenn kleinere Museen etwas in ihrem Bestand finden, was da nicht hingehört.
Ja, wir versuchen vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste und ja auch andere Institutionen wie die Sächsische Landesstelle für Museumswesen, kleinen Museen dabei zu helfen. Es gibt ja gute Angebote an Fördermöglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass an dieser finanziellen Frage ein Projekt scheitern würde. Überhaupt nicht. Museen können sich bei uns Unterstützung holen, beantragen und in den meisten Fällen, wenn also ein Antrag substanziell ist und darauf hinweist, dass es vielleicht Verdachtsmomente geben könnte, dann werden wir auch versuchen, diesen Antrag zu realisieren und das Museum finanziell, aber auch mit Know-how und organisatorisch unterstützen. Das ist aber, glaube ich, für ganz kleine Museen ist es erstmal ein großer Schritt, überhaupt dazu zu kommen, einen Antrag zu stellen, sich wohin zu wenden. Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, den Träger, also was weiß ich, die Kommune oder den Landkreis zu überzeugen, dass ein Museum, ein öffentliches Museum, einfach Provenienzforschung machen muss, das heißt wissen muss, woher seine Bestände kommen.
Ja, denn im Zweifel kann das ja so ein Museum auch sehr hart treffen, sollte es feststellen, dass eines der berühmtesten, bekanntesten Ausstellungsstücke gar nicht dahin gehört oder unrechtmäßig erworben worden ist.
Das kann natürlich im Extremfall passieren. Ich würde sagen, es ist nicht die Regel und zu viele Sorgen sollten sich die Museen nicht machen. Aber das ist richtig. Sobald man sich auf Provenienzforschung einlässt, muss man das natürlich in Kauf nehmen, dass es im Extremfall zu einer Restitution kommt und dass man dann vielleicht auch versuchen muss, so ein Werk wieder zurückzuerwerben. Auf der anderen Seite steht aber, glaube ich, ein ganz schöner Gewinn für Museen. Also Museen können dann einfach sagen, wir haben unsere Sammlung durchgeschaut. Wir können guten Gewissens sagen, da sind keine unrechtmäßigen Stücke drin. Und Museen können mit der Provenienzforschung auch ganz schön viel noch über ihre eigene Institutionsgeschichte rausfinden und können auch so zur Erinnerungskultur in ihrer Stadt oder in ihrer Gemeinde ganz schön viel beitragen. Also da ist auch ein Gewinn für Museen dabei.
Herr Lupfer, die Tagung findet in Sachsen statt. Ja. Kann man sagen, dass die Provenienzforschung in der ehemaligen DDR anders war als im Westen?
Also Sowohl in der ehemaligen DDR als auch im Westen gab es sowas nicht. Das hat alles erst viel später in den 2000er Jahren angefangen. Und dann gibt es aber, und das muss man betonen, in Museen und auch Bibliotheken übrigens in der ehemaligen DDR eine viel komplexere Gemengelage. Da gibt es nicht nur mögliche NS-Raubkunst oder Raubgut, da gibt es nicht nur Stücke, die vielleicht eine koloniale Vergangenheit haben, da gibt es natürlich auch Stücke, die in der Schlossbergung in der sowjetischen Besatzungszone möglicherweise in die Museen gekommen sind. Da gibt es Stücke, die vielleicht sogenannten Republikflüchtlingen, ja, ich sag mal, abgepresst wurden. Und es gibt noch die Thematik der Kriegsverluste. Also das ist in Museen in den heute ja nicht mehr so ganz neuen Bundesländern ungemein komplexer als in Museen in der alten Bundesrepublik.
Die Tagung wird morgen stattfinden. Herr Lupfer, was ist Ihre Hoffnung, was am Ende des Tages dabei herauskommen soll, im Zweifelsfall wird?
Auch ich hoffe einfach, dass noch viel mehr kleine oder kleinere Museen in Sachsen sagen, okay, wir machen das, wir wagen das und wir nehmen das Angebot an. Es gibt ja ganz niederschwellige Angebote. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Erstcheck, wo sich ein Museum oder ein paar kleine Museen zum Beispiel zusammenschließen können. Dann kommt eine erfahrene Provenienzforscherin und geht sozusagen stichprobenartig durch und guckt überhaupt, ob das sinnvoll ist, ob es Anhaltspunkte gibt, dass man tiefer einsteigen müsste. Bei der Forschung, das kostet ein Museum nichts und das fände ich schön, wenn noch mehr Museen sich in Sachsen, aber auch anderswo, darauf einlassen würden.
Gilbert Lupfer wirbt für Provenienzforschung und für die Tagung, die morgen in Leipzig stattfindet. Er ist vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Vermutlich dürften sich wenig Bilder des US-amerikanischen Künstlers Wayne Thiebaud finden, die tatsächlich als Raubkunst deklariert werden müssen. Denn in seinem Heimatland war er zwar immer ein Name, aber hier in Europa galt er trotz seiner Teilnahme an der Documenta 5 eher als unbekannt. Thiebaud, 1920 geboren, war ursprünglich Werbegrafiker, arbeitete sogar eine Zeit lang für die Trickfilmabteilung von Walt Disney, machte dann aber dennoch eine Uni-Karriere als Akademieprofessor. Zu seinen Schülern zählte unter anderem Bruce Nauman. Seine eigenen malerischen Werke sind streng gegenständlich, stehen der Popart nahe und es gibt jede Menge Torten zu sehen. Die Fondation Bayerle widmet dem 2021 verstorbenen Thiebaud nun eine große Ausstellung und Christian Gampert hat sie für uns gesehen.
Wenn jemand militärisch aufgereihte, zum Verzehr bereitstehende simple Kuchenstücke malt, dann fragt man sich schon, ob da im Kopf alles mit rechten Dingen zugeht. Die alte Tradition des Früchte- und Speisestilllebens, die im niederländischen goldenen Zeitalter oft mit Vanitas-Motiven einhergeht, nun angewendet auf den American Way of Life? Wayne Thiebaud hat solche Bilder immer wieder gemalt. Die Verführungskraft von Luxuspatisserien ist für ihn ebenso ein Thema wie leuchtende Flipper- und Glücksspielautomaten, die bei ihm in heroischer, bunter Banalität im leeren Raum stehen. Schaut man sich aber die Behandlung der expressiv aufgetragenen, oft faden Farben und die geometrische Anordnung der Kuchenobjekte an, dann beginnt man zu begreifen, dass das alles doch mehr mit Kunstgeschichte zu tun haben könnte, als zuerst gedacht.
Er sah sich also Cézanne an und dann malte er Ovale und Dreiecke. Dann stellt er fest, diese Ovale und Dreiecke, die sehen ja eigentlich aus wie diese Kuchenauslagen,
sagt Kurator Ulf Küster, der gleich im ersten Raum in Wayne Thiebauds Programm einführt. Thiebaud malte zwischen 1970 und 1972 nämlich ein Bild, das 12 Meisterwerke der Kunstgeschichte paraphrasiert. Es handelt sich um Bilder von Velázquez über Cézanne und Picasso bis zu den Geometrien von Mondrian. Diese Bilder liegen bei Thiebaud allerdings als Reproduktionen in der Stellwand eines Geschäfts, wo sie als Masterworks für 35 Cent angepriesen werden. Die malerische Tradition ist also da, aber nur noch wenig wert, besonders wenn die lächerlichen Seiten des American Dream zum Thema werden. Die Fondation Bayerle hat mit Edward Hopper vor kurzem einen ähnlichen Vertreter der amerikanischen Desillusion gezeigt. Besonders dessen blasse Landschaften lassen den Betrachter ratlos zurück. Auch Wayne Thibault arbeitet mit klinischer Kälte, wenn er amerikanische Objekte, Personen, Innenräume zeigt. Im Prinzip ist es dabei egal, ob er Mickey Mouse, eine Studentin oder eine Frau in der Badewanne zeigt. Auch die Studentin ist nur ein Typus und die Frau in der Wanne liegt dort wie in einem aseptischen Operationssaal. Man sieht nur den Kopf. Auch die angeblich liebenden Paare werden unter Thibauts gnadenlosem Blick als reine Oberflächenphänomene wahrgenommen. Irgendwo zwischen Popart und Fotorealismus. Es ist egal, ob er eine Eiswaffel oder eine Frau malt, obgleich manchmal ist die ihren Morgenmantel beiseite ziehende Geliebte vielleicht auch ein Versprechen. Sein traurig auf Hockern sitzendes Paar, das ein Hotdog ist, raubt einem allerdings die letzten Illusionen über die Liebe. Ganz anders Thibauts Landschaften, auch Stadtlandschaften. Schon in den Figuren und Objektbildern ist die Farbe sorgsam nuanciert und dabei oft wild aufgetragen. In den Landschaften wird das Malerische nun selbst zum Thema, es springt einen sozusagen an.
Und hier sitzen wir in diesem Raum mit diesen abstürzenden Farbschlieren, ganz detailliert gemalte Landschaften, die dann so in einen großen Abgrund dicker Farbe fallen.
Bei Thibault ist die Landschaft multiperspektivisch verzerrt. Manchmal wirkt das naiv, man verliert aber oft auch die Orientierung. Stürzende blaue Berge, Felsabhänge in amerikanischen Naturparks, eine als wilder Wirbel vorbeiziehende Wolke sind nur Vorwand für reine Farborgien, die sich aber den Schritt in die Abstraktion versagen. Fast noch verwirrender Thibauts Stadtlandschaften. Das Auf und Ab der Straßen von San Francisco ist hier in kühlen Collagen ineinander geschachtelt, hochgeklappt, weggebrochen. Die Wege enden im Meer oder im Nirgendwo. Aus der angeblich sicheren Wohnung blickt man in Abgründe. Der erste Teil der Ausstellung ist ein Schaufenster zur wahren Welt. Der zweite zeigt die Tröstungen der Malerei, die das Bedrohliche von Stadt und Natur in eine Form bringt. Thibault hat beide Disziplinen ein Leben lang nebeneinander betrieben.
Christian Gampert über die Ausstellung mit Arbeiten von Wayne Thibault in der Fondation Bayerle. Und hier kommen jetzt die Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Aus preußischen Tugenden, Fleiß, Ordnung, Gehorsam, Disziplin sind mittlerweile Sekundärtugenden geworden. Und der Begriff Preußen und vieles, das mit ihm verbunden wird, kommt einem Stigma gleich. Bismarck-Säle werden umbenannt und selbst der Leiter der Stiftung Preußischer Kulturbesitz fremdet mit dem Namen seiner Institution. In der Debatte um die Umbenennung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat sich nun ein gebürtiger Ostpreuße eingeschaltet, der Historiker Heinrich August Winkler. Die Umbenennung wäre, Zitat, kein Beitrag zur Bewältigung der deutschen Vergangenheit, sondern eine Flucht aus der deutschen Geschichte, sagte er dem Tagesspiegel. Preußen-Bashing sei auch deshalb so beliebt, weil es bequemer sei als deutsche Selbstkritik. Es gebe nicht nur das Preußen des Militarismus und des Obrigkeitsstaates, sondern auch das Preußen der Aufklärung, der religiösen Toleranz, der entschiedenen Strukturreformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine der großen Kulturinstitutionen der Welt und soll reformiert werden. Diese Reform hängt allerdings auch am Geld. Das sagte auch der aktuelle Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Falco Moors. Mehr Autonomie für die Stiftungseinrichtungen, wie etwa die international bedeutenden Museen, müsse finanziert werden. Bisher ist der Länderanteil gedeckelt. Bis zum Sommer sollen Vorschläge vorgelegt werden. Lieder, Songs, die jedes Radioformat sprengen, weit über 10 Minuten lang. Das war ein Markenzeichen der Band Television, eine Legende des Punkrock. Und gegründet hatte sie 1973 Tom Verlaine. Der hatte nicht nur den schönsten Hals der Rockgeschichte, ein Kompliment von Patti Smith, sondern auch eine Vorliebe für spitze Gitarrenriffs und eigenwilliges Songwriting. Kurzer Ausschnitt aus Marky Moon, einem der einflussreichsten Punk-Alben überhaupt. Spirituell, angehaucht und aggressiv zugleich, das war das Spiel von Tom Verlaine. Den Namen hatte er geklaut von Paul Verlaine, dem berühmten französischen Dichter, dessen symbolistische Gedichte waren Vorbild auch für seine Songtexte. Tom Verlaine war ein Musician, das heißt, er war unter Musikern eine Legende. Bands wie die Ramones, die Talking Heads oder Blondie beriefen sich auf Tom Verlaine, aber der kommerzielle Erfolg blieb aus, sonst wäre es ja auch kein Punk. Jetzt ist Tom Verlaine mit 73 Jahren in New York gestorben. Und noch ein Tod ist zu melden, der des amerikanischen Drehbuchautors Gregory Allen Howard. Howard war der erste schwarze Drehbuchautor, der ein Filmdrama schrieb, das über 100 Millionen Dollar einspielte, gegen jede Regel mit Denzel Washington. Er sei in dieses Geschäft gekommen, um über die Komplexität schwarzer Menschen zu schreiben, sagte Howard in einem Interview. Am Freitag ist er im Alter von 70 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldung von und mit Mascha Drost. In den Informationen am Abend berichten wir unter anderem von Bundeskanzler Scholz' Reise nach Argentinien. Am Mikrofon dieser Sendung Susanne Lurweg und ich sage danke fürs Zuhören.